Wir haben schon mit der Serie vor 2 Wochen begonnen. Ich möchte euch da einladen, wenn ihr jetzt vielleicht erst wieder so langsam gelandet seid, das gerne nachzuhören oder nachzuschauen auf unseren verschiedenen Kanälen, auch im Internet. Das ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Geschichte, denn Heilung ist, ich habe das am Anfang bereits gesagt, ist ja ein teilweise ein bisschen umstrittenes Thema in verschiedenen Kreisen, leider. Heilung ist ja eigentlich was Schönes. Wir alle wünschen uns Heilung für unser Leben. Aber vielleicht denkst du bei dieser Serie oder wo du das auch gehört hast, wir gehen in diese Serie rein, wir halten uns einfach hier an das Matthäusevangelium. Wir gehen ja hier weiter im Kapitel 8, da geht es ja ganz, ganz viel um Heilung, aber auf ganz verschiedenen Ebenen, nicht nur äußere Heilung, sondern auch inneren Heilungen und halt eben auch um die Haltung, die wir einnehmen. Da ging es letzte Woche in erster Linie drum. Und vielleicht denkst du, für alle anderen, aber nicht für mich. Ich bin so enttäuscht und ich habe das und das erlebt oder das nicht erlebt. Aber interessanterweise, wenn wir im Kapitel 8 jetzt auch gestartet sind, gab es 3 Gruppen von Menschen, die waren absolut exklusiv. Die waren, für die gab es keine Heilung, ja. Beziehungsweise den hat man sich eigentlich nicht angenommen. Die galten auch innerhalb der jüdischen Religion als eher außen vor. Das waren zum einen die Leprakranken, zum anderen waren das die Römer und zum dritten die Frauen. Ja. Und interessanterweise sind genau die ersten 3 Wunder, die Jesus tut, erstens Leprakranker, zweitens Römer, drittens Frau. Ja, also Jesus kommt so genauso quer. Und ich hoffe, dass Jesus das auch in deinem Leben tut und du siehst, dass Jesus dich auch überraschen kann. Wie er es auch immer macht. Und wir haben heute etwas, ich habe es so genannt, Heilung, im Impuls letzte Woche stand noch für deine Familie, heute steht Heilung für dein Umfeld, ist ein bisschen weiter gefasst. Und auch heute geht es eigentlich nicht primär direkt um Heilung, obwohl es hier auch um Heilung geht, aber es geht auch wieder ein Stück weit um die Haltung, beziehungsweise wenn du den Lebensmittelpunkt an der richtigen Stelle hast, dann wird das Auswirkungen haben für dein Leben und für das Leben auch deiner Lieben. Und da lesen wir jetzt mal den Text aus Matthäus Kapitel 8 ab Vers 14. Und als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen. Und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Und er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist, der spricht, er selbst nahm unsere Krankheiten und trug unsere Schwachheiten. Also erstens, Petrus war nicht der erste Papst, denn er war verheiratet. Okay, aber darüber lasse ich mich jetzt nicht aus, aber ich dachte, das muss ja mal gesagt werden. Ich hoffe, ich habe hier niemand irgendwie aufs Füßchen getreten. Aber ich sage gleich auch noch was Positives. Wenn wir die Geschichte genauer anschauen, dann werden wir hier auch Wahrheiten entdecken für uns. Und das schauen wir uns jetzt hier im Text an. Zuerst aber einmal möchte ich mal auf diese Heilung eingehen. Hier passiert eine spektakuläre Heilung. Man muss sich das vorstellen. Diese Schwiegermutter von Petrus, die hat hohes Fieber. Also Lukas wird da noch ein bisschen detaillierter. Er war ja Arzt in seinem Evangelium. Sie hatte hohes Fieber, schweres Fieber. Sie war vielleicht todkrank. Also sie lag da offensichtlich schon länger. Das kommt ja nicht von jetzt auf gleich, sondern sie litt schon vielleicht eine längere Zeit. Und Jesus kommt hier und legt seine Hand auf sie, heißt es hier, und sie ist gesund. Von einem Moment auf den anderen, denn es heißt hier, und sie stand auf und diente ihm. Also da ist kein Recovery-Prozess, sondern sie ist plötzlich fit, bumm. Sie steht auf und ist voll gesund. Und das war ein Wunder. Also nicht, dass wir so denken, ja, damals passiert das ja laufend. Es war ein Wunder. Wir sehen das ja auch im Nachhinein, dass viele, viele Leute kamen, und um sich das anzuschauen, das war spektakulär. Und das ist eigentlich etwas, wo es hier auch bei dem Thema Heilung drum geht. Wir glauben tatsächlich daran, dass auch heute noch diese Dinge passieren, dass Menschen gesund werden. Und manchmal ist es auch wirklich solche abrupten Geschichten. Ich habe von einem Drogenabhängigen gehört, der war von einer Minute zur anderen komplett frei, ohne Entzugsentscheidung. Jetzt ist aber der Punkt der, und dann, da sehen wir wieder diesen Spannungsbogen, der da ist. Das heißt nicht, dass jeder Drogenabhängige von einer Minute auf der andere frei wird und keinen Entzug braucht. Versteht ihr? Und genauso auch bei der Heilung. Neulich da mal, ich habe mich jetzt auch mal so ein bisschen nochmal belesen und auch ein bisschen reingehört, was verschiedene Kreise dazu sagen. Und dann sagt einer, der steht da vorne und sagt, guck, genauso müssen wir es machen. Du musst jeden, der fieberkrank ist, der Grippe hat, die Hand auflegen und dann befehlen, Fieber weiche und dann wird es weggehen. Das ist aber wieder ein Kurzschluss, den wir machen, abgesehen von einer, ausgehend von einer Aktion, die Jesus hier getan hat, das wieder zu verallgemeinern. Grundsätzlich glauben wir, und das ist eine Formel, die habe ich ja mal vor ein paar Wochen euch mal gesagt oder glaube ich beim ersten Mal, Jesus heilt immer. Entweder er heilt jetzt, also das heißt, du bist krank, du lässt für dich beten, du wirst geheilt, oder er heilt später, weil er sagt, der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen, oder du wirst im Himmel geheilt. Vieles geht auch in die Ewigkeit. Wir leben immer im Hier und Jetzt. Aber die Bibel redet immer auch von der Zukunft. Und was heißt im Himmel geheilt? Das heißt, es kann sein, dass das Leid sich so lange hinzieht, bis du in der Ewigkeit bist. Und dieser Spannungsbogen, den finden wir halt immer wieder. Gleichzeitig erwarte ich alles von Jesus. Ja, das heißt, wenn ich krank bin oder wenn du krank bist, natürlich beten wir um Heilung. Ganz klar. Und wir glauben auch, dass Gott heilen kann. Und wir halten auch daran fest. Aber wir vertrauen an Gottes souveräne Führung, wie er das tut. Er macht's gut. Er macht's immer gut. Also, das mal zu diesem der Heilung selbst. Aber mir geht es heute Morgen in erster Linie um Petrus. Der Weg von Petrus begann mit zwei Komm. Und zwar ganz am Anfang, könnt die Geschichte ja nachlesen, das haben wir in Matthäus auch gesehen, kommt Jesus und predigt. Das war der Hauptministry, den Jesus gehabt hat. Und in Matthäus 11, Vers 28 sehen wir so den Inhalt auch seiner Predigt. Kommt zu mir, ihr alle, die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen und Ruhe geben und Heilung schenken. Ja. Und dieses Kommen nimmt Petrus für sich an. Das entdeckt er für sich und er weiß, das ist für mich. Da ist mein Erlöser, dem will ich nachfolgen. Und das zweite Kommen, das finden wir dann im Matthäus Kapitel 4, wo Jesus dem Petrus sagt und den anderen, die da rum beim Fischen waren, kommt, folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie ihre Netze und folgten ihm. So, und weil es für Petrus, den Fischer, wie eine Rettung aus Seenot war, dass Jesus kam und ihn rausruft, ihm die Last abnimmt, ihn vor dem Ertrinken zu retten, darum wird er Menschenfischer. Das ist diese Bezeichnung, Menschenfischer. Es heißt nicht, Menschen zu angeln, die Angel auszuwerfen oder so. Menschenfischer impliziert für mich, Menschen zu retten. Ja, wenn einer in Seenot ist, in den Rettungsreifen hinzuschmeißen und ihm zu helfen, dass er aus der Seenot rauskommt. Das war der Auftrag, zu dem Jesus ihn berufen hat. Petrus, komm zu mir, ich nehme dir die Last ab und komm und folge mir nach. Ich werde dich zum Menschenfischer machen. Und das genau passiert. Und damit änderte sich der Lebensmittelpunkt, ein Stichwort, was wir heute Morgen öfters hören werden. Damit änderte sich der Lebensmittelpunkt von Petrus. Wir lesen im Vers 14, schaut nochmal nach. Als Jesus in das Haus des Petrus gekommen war. Wo befinden wir uns gerade? Weiß das jemand? Kapernaum. So, wenn wir jetzt aber in Johannes Kapitel 1, Vers 44 lesen, da heißt es, Petrus Haus, beziehungsweise er kam nicht aus Kapernaum, sondern aus Bethsaida. Warum heißt es hier, dass sein Haus in Kapernaum war und im Johannes heißt es, sein Haus war in Bethsaida. Und jetzt kommen die Kritiker. Widerspruch. Widerspruch. Die Bibel ist voller Lügen. Guck mal hier, ich habe was entdeckt. Johannes, Bethsaida, Matthäus, Kapernaum. Ja, so gibt es viele Widersprüche, anscheinende Widersprüche. Und die lösen sich manchmal auch ganz gut auf. Denn die Lösung ist ganz, ganz simpel. Und die können alle oder die meisten mal wenigstens von euch nachvollziehen. Ganz einfach. Petrus hatte sein Fischerei-Business, seine Familie, inklusive Schwiegereltern, aus seiner Heimatstadt Bethsaida, das heißt übrigens Haus der Fischerei, nach Kapernaum umgezogen. Warum hat er das gemacht? Was meint ihr? Weil Kapernaum die dickeren Fische waren? Nein, weil das Hauptquartier Jesu in Kapernaum war. Und damals war es so üblich, dass die Jünger den Rabbis folgten. Petrus hat alles verlassen und folgt seinem Rabbi nach Kapernaum. Also man könnte auch sagen, er verließ den Ort des Erfolges, ja, Bethsaida, Haus der Fischerei, Haus des Fischfangs, da wo richtig die Post abging, wo er seine Firma hatte, vielleicht über Generationen, wo er alles sich aufgebaut hatte, natürlich auch für seine nachfolgenden Familien, verlässt alles und folgt Jesus nach. Den Beweis dafür haben wir in Lukas Kapitel 18, Vers 28, da heißt es, da sagt Petrus zu Jesus, du weißt, wir haben alles zurückgelassen, was wir besaßen und sind dir nachgefolgt. So, was Petrus hier gemacht hat, haben mindestens 30% von euch gemacht. Nämlich eure Heimat verlassen, euren Lebensmittelpunkt verlassen, um in die schöne Region Stuttgart umzuziehen. Warum lacht ihr? Die schönste Stadt Deutschlands. Ein Amen. Ja, warum? Warum habt ihr euren Lebensmittelpunkt verlassen? Warum macht man das? Nennt mal ein paar Gründe. Arbeit. Irgendeine Arbeit oder bessere Arbeit? Was noch? Heirat. Partner. Zu den Enkeln ziehen. Ausbildung, Studium und so weiter und so fort. Eigentlich nichts Ungewöhnliches und doch ist es völlig anders wie bei Petrus. Also, warum verlegen wir unseren Lebensmittelpunkt? Gutes Studienangebot, lukrativer Job, Partnerwahl und im Blick auf Familie, wir haben ja hier auch Heilung fürs Umfeld, höhere Lebensqualität. Ja. Ich würde jetzt sagen, Happy Wife, Happy Life. Ja. Das sind so Gründe. Petrus hingegen, da war das anders. Petrus gibt seine Firma in bester Lage auf, um nach Kapernaum zu gehen und um in Zukunft in einer Branche tätig zu sein, wo er keine Ahnung von hatte. Theologie. Er war Fischer. Er konnte alles, wüsste alles über Fische und über Stürme und über alles Mögliche. Und er wechselt die Branche, sozusagen. Wenn man jetzt noch böse will, muss man sagen, er zerrt noch seine Frau und seine Kinder und seine Schwiegermutter mit in ein völlig fremdes Umfeld ohne festes Einkommen, wo er kaum zu Hause ist. Er war ja viel mit Jesus unterwegs. Und damals gab es halt noch nicht so ein gutes Sozialsystem, wie wir das hier in Deutschland haben. Also das war ein gewaltiges Opfer für Frau, für Kinder, für ganze Familie. Ohne berufliche Perspektive für seine Kinder. Die berufliche Perspektive für die Kinder, die war in Bethsaida in seinem heimatlichen Betrieb gewesen. Und das war damals wichtig gewesen, dass da halt eben auch alles stimmt. Und die halbe Familie ist krank. Ja? Guck, Schwiegermutter, hohes Fieber. Also könnte man jetzt mal behaupten von außen. Von wegen Heilung für sein Umfeld. Also seine Verlagerung des Lebensmittelpunktes war nach äußeren Gesichtspunkten eigentlich eine gewaltige Verschlechterung. Dennoch hat er alles richtig gemacht. Das spricht Jesus ihm zu. Und dazu schauen wir uns noch einen weiteren Text an, was Jesus über Petrus sagt. Matthäus Kapitel 16, Vers 18 und 19. Da steht, sagt Jesus über ihn, du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Reiches, der Himmel, geben. Und was immer du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmel gebunden sein. Und was immer du auf der Erde lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Kurz nochmal zum Papst, das ist der Grund für sein Wappen, ja, mit den Schlüsseln da. Also, während der äußere Eindruck ist, Daumen runter, eigentlich sind die äußeren Vorzeichen negativ. Er hat sich verschlechtert durch den Wechsel seines Lebensmittelpunktes. Sagt Jesus, und das ist ja eine Folge von dem Wechsel, die Folge, dass er ihm nachgefolgt ist, das sagt ja auch Petrus, er sagt ja später, Jesus, wir haben alles verlassen, wir haben uns verschlechtert. Und was haben wir denn davon? Ja? Und Jesus sagt ihm das. Schaut mal, ganz kurz. Du bist Petrus. Das heißt, er gibt ihm eine neue Identität. Du bist nicht 0815 Simon. Jeder zweite hieß Simon damals. Du bist Petrus. Das kann man auch als Stein übersetzen. Das drückt was aus wie Stabilität. Du wirst ein Vorbild sein für andere, weil du mir gefolgt bist. Und auf diesen Felsen, der Fels ist damit gemeint, der Felsen, auf dem er nämlich steht, das ist die sichere Existenz und Lebensgrundlage. Ist ganz interessant, ja. Wir halten jetzt wieder fest, wir wechseln Lebensgrundlage, weil wir eine sichere Existenz und Grundlage haben wollen und für unsere Familie, für unser Umfeld, dass es gesund aufwächst. Jesus sagt ihm, du stehst am Felsen, weil du mir nachgefolgt bist. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Das heißt, Petrus, ich werde dich gebrauchen. Als Segen für deine Familie, da wächst was, ja? Bauen, da wird was erbaut, da wird was geheilt. Familie, Umfeld, Gemeinde. Und dann heißt es weiter, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Mit anderen Worten könnte man sagen, niemand wird dich mehr und deine Lieben fertig machen. Nicht mal der Teufel. Warum? Weil du am richtigen Platz bist. Weil du mir nachgefolgt bist. Und dann Vers 19, ich werde dir die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Schlüssel standen und stehen auch heute noch immer für Einfluss und Macht. Du hast einen Schlüssel, du hast vielleicht einen Firmenschlüssel. Du hast Schlüssel, die hat der Putzer eurer Firma halt eben nicht. Du hast den Schlüssel, du hast Zugangsberechtigung. Und hier heißt es, Petrus, ich gebe dir Schlüssel in die Hand. Dein Leben wird einen Unterschied machen. Und dann fängt es ja an, hier sehen wir es ja im Text, schaut nochmal jetzt auf den Text, was hier passiert. Eigentlich dadurch, dass er gehorsam wird und nachfolgt. Schaut, lass den Kleinen doch, der will Predigt hören. Eieiei. Kannst du auf YouTube nachhören, gucken. Und als Jesus in das Haus des Petrus kommt, sah er dessen Schwiegermutter fieberkrank da niederliegen und er rührte ihre Hand an und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihm. Wie gesagt, wir wissen nicht, wie lange sie krank war, aber dadurch, dass Petrus gefolgt ist, dass er in der Nähe Jesu war, war auch Jesus in seiner Nähe und hier wird die Schwiegermutter geheilt. Die wiederum Jesus dient, Vers 15, und sie stand auf und diente ihm. Also merkt ihr, das ist Einfluss, da sind Schlüsseln, da sind Dinge, die passieren da. Da wird was gebaut, da entsteht Heilung. Bis zum Abend, heißt es in Vers 16, und als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, zu Petrus, zu Jesus. Jesus ist in dem Haus des Petrus und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und er heilte alle Leidenden. Also hier passiert richtig was. Weil Jesus in diesen Bereich des Petrus hineinkommt und Petrus öffnet sein Haus und hier kommen wieder Leute rein. Und dann geht es weiter, wenn du jetzt mal anfängst, mal weiterzulesen, die Apostelgeschichte und die Petrusbriefe, dann siehst du, wow, da ist richtig was am Gehen. Und es sah doch am Anfang alles andere als positiv aus. Also, lass uns festhalten. Wahrnehmung und Realität sprechen hier eigentlich eine andere Sprache. Subjektiv hat er, man könnte sagen, die Nesseln gegriffen, aber in Wirklichkeit Bingo. Ja? Petrus wird später über Jesus in einem Brief Folgendes schreiben. Den Vers habe ich euch auch mal mitgebracht. Das schreibt Petrus selbst. Kommt zu ihm. Hier wieder kommen. Ja, das kannte er. Kommt zu ihm. Zu Jesus. Jesus ist der lebendige Stein. Also nicht Petrus, das oft verwechselt wird, ja, Petrus ist der Fels und auf diesem Felsen, das steht hier eigentlich gar nicht, sondern Petrus macht es nochmal deutlich. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Und das hat er zweifach erlebt. Zum einen hat Petrus das erlebt, weil er einen vermeintlich schlechteren Weg eingeschlagen hat, auf vieles verzichtet hat und am Ende erlebt, dass dies genau die richtige Entscheidung war und Jesus für ihn und für sein Umfeld zum unschätzbaren Wert wurde und er erlebt Heilung in seinem Leben. Er hat auch Heilung erlebt. Das ging wirklich richtig durchs Tal. Wer von euch die Geschichte von Petrus kennt, das war nicht einfach. Aber er erlebt diese Dinge, diesen unschätzbaren Wert. Das ist das eine. Aber zum anderen, weil Petrus weiß, dass er selbst so einer war, den andere, und jetzt könnte man diesen Vers umdrehen, den andere für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Christus in uns. Da passiert was, ja. Wo man nah an Christus ist, wo Christus in uns lebt. Hier passiert etwas. Also das Leben von Petrus verändert sich, um zu sagen, er hat das absolut Richtige getan. Lebensmittelpunkt. Also wir halten fest, deine Lebensqualität hängt nicht in erster Linie davon ab, ob du deinen Lebensmittelpunkt genau nach all den Happiness-Parametern ausgerichtet hast. Oder auch nicht, sondern ob du da bist, wo Jesus dich haben will. Das ist eigentlich so Kernbotschaft. Und das wirkt sich dann auch aus auf deine Lieben, auf dein Umfeld, auf deine Familie, auf deinen Arbeitskreis, in dem du unterwegs bist. Nun kann es natürlich sein, dass alles stimmt. Ja? Du hast nie deinen Lebensmittelpunkt verlassen und alle deine Lieben sind hier, von der Schwiegermama bis zur Urgroßtante. Ich habe vor ein paar Tagen mal gelesen, ich versuch's mal, das ist Schwäbisch. Mei Heimat ist mein Paradies, es ist da, wo der Neckar fließt. Ja? Vielleicht geht's dir auch so und es ist gut. Habe ich's richtig gesagt? Fast. Heute Abend hole ich mir mal einen richtigen Schwaben. Es kann aber auch sein, du gehörst zu denen, die ihren Lebensmittelpunkt verändert haben und alles stimmt. Studium, Karriere, Partnerschaft, Lebensqualität. Und das ist auch gut. Aber der Punkt ist hier der, es ist gut, aber es ist nicht die Garantie dafür, dass du und dein Umfeld heil bist. Entscheidend ist das, dass du da bist, wo Jesus dich haben will. Das ist das Entscheidende, dieses zweifache Kommen. Ja? Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt, ich werde euch Ruhe geben. Das ist das Allererste, das gilt für jeden Einzelnen. Jesus steht da auch heute noch, für jeden. Ich kann ja nicht in euch hineinblicken, ja? Aber dieses Kommen ist heute Morgen da, weil Jesus sagt, hey, du hast vielleicht alles, vielleicht hast du auch gar nichts. Vielleicht bist du immer hier geblieben oder du musstest immer wieder umziehen, wie auch immer. Das ist völlig am Rand. Komm erstmal zu mir. Ich bin gekommen, um dich zu erlösen, um dir Ruhe zu geben, um dich zu retten. Darum ist Jesus gekommen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, komm, folge mir nach. Das ist der zweite Punkt. Zu sagen, das ist das Entscheidende. Also ich lasse meinen Lebensmittelpunkt nicht einfach von äußeren Parametern bestimmen. Wenn die passen, wunderbar. Aber ich möchte das tun oder da sein, wo Jesus mich haben will. Also das ist der Punkt. Ja, es ist eigentlich egal. Wenn die oben genannten Parameter stimmen und da sind, umso besser. Wenn sie nicht da sind, das ist auch egal. Denn dann kann das so sein wie bei uns damals. Also ich habe letzte Woche festgestellt, dass wir diesen Monat 25 Jahre Pastorendienst haben. Also so Jubiläum, Silberhochzeit im Pastorenamt. Und auch Silberhochzeit haben, diesen Monat, also 25 Jahre. Eben hat mir noch einer gesagt, boah, seid ihr alt. Als ich damals, ganz am Anfang, Jesus gefolgt bin, ging es mir wie Petrus, ja, der wurde vom Fischer zum Pastor. Ja, du denkst, hey, sorry, Jesus, vielleicht wäre ein anderer da besser, also einer, der richtig ein guter Theologe wäre, der auch das Hirn dafür hat. Versteht ihr? so geht es wahrscheinlich mit Petrus auch öfters. Als wir damals 1999 nach Stuttgart kamen und einen festen Eindruck hatten, wir verlegen unseren Lebensmittelpunkt in die Fremde, weil wir Jesus folgen wollten. Wir kannten damals keine Menschenseele hier unten, waren auch einsam und dachten echt zeitweise, der Herr hat uns auflaufen lassen. Volle Kanne, ja. Macht ja der Herr manchmal anscheinend so, oder? Den Eindruck hatten wir. Ich sagte, Gott, was soll das jetzt? Wir waren echt fertig. Sarah hatte eine Depression. Unser zweites Kind war gerade geboren. Sarahs Vater gestorben in diesem Jahr. Und ich war Hausmeister in so einem Rattenloch. Entschuldigung, aber es war nichts anderes. So Teilzeitjob, ja, und dann stehst du da und denkst, was soll das? Und dann die innere Stimme, Roland, wie kannst du das verantworten? Und dann schaust du Jahre später zurück und denkst, so krass, es war der richtige Weg. Die äußeren Parameter stimmten überhaupt nicht. Aber es war richtig, den Lebensmittelpunkt zu verändern. Also, halten wir fest, es gibt hier in diesem, eigentlich hier in dieser Geschichte von Petrus eine Herausforderung und einen Trost. Die Herausforderung lautet, wenn du der Gestalter deines Lebens bist, du hast aber bisher deinen Lebensmittelpunkt anhand von deinen Qualitätsparametern ausgerichtet. Ja? Bester Job, beste Aussichten, bestes Umfeld und am besten für meine Familie, dann stell dir einfach mal die Frage, inwieweit da Gott mitgestaltet hat oder inwieweit du Gott damit rangelassen hast. Das ist wirklich eine ganz interessante Geschichte, weil ich glaube, wir werden in unserer Gesellschaft teilweise sehr stark gelebt. Andere entscheiden über unser Glück. Manchmal ist es das attraktive, lukrative Jobangebot, manchmal ist es die Kohle oder was auch immer, das Umfeld. Und manchmal ist es auch völlig okay, Gott gibt dir grünes Licht und das ist gut. Aber wenn das nur die Dinge sind, die Parameter, die das mein Lebensinhalt bestimmen, das bedeutet nicht automatisch, dass dieser Lebensmittelpunkt, den ich mir ausgewählt habe, in dem ich stehe, dass das gut ist. Also das ist die Challenge, die Herausforderung. Der Trost in dieser Geschichte ist, wenn du bisher Gott die Kontrolle gegeben hast, und du hast wie Petrus meinetwegen das Haus der Fischerei verlassen, um das gegen ein Loch einzutauschen, dann verlass dich darauf. Gott wird mit dir zum Ziel kommen. Gott ist da. Auch wenn du gerade im Moment dich in einer Situation befindest und denkst, ich sehe kein Licht am Horizont. Wo ist Gott? Ja, hier wieder dieses Ding, ja, mit Heilung. Jetzt, später oder im Himmel. Ja, aber du darfst wissen, er ist da. Weil du gesagt hast, Jesus, ich will dir nachfolgen. Ich bin zu dir gekommen. Und du hast mir gesagt, komm, ich will dich zum Menschenfischer machen. Ich bin dir nachgefolgt. Also, dass es nicht so läuft, heißt, das, merkt ihr das, dass es nicht so läuft, ist absolut kein Indiz dafür, dass du falsch liegst. Gleichzeitig, dass es läuft, ist kein Indiz dafür, dass du richtig unterwegs bist. Okay, und jetzt? Ja. Das führt einen ein Stück weit in diese Abhängigkeit hinein. Kleine Eigenwerbung in der Sache. Wir suchen ja einen Gemeindemanager. Also, das ist einer aus dieser Runde. Und ich habe irgendwie den Eindruck, der sitzt hier. Jetzt müsste hier so eine Musik im Hintergrund laufen. So High Noon, James Bond, ist irgendwas. Aber der Punkt ist der, das wird einer sein, der wird begabt sein, erfolgreich, fest verplant. Und es wird einer sein, der die erfolgreiche Fischerei verlässt, um Menschen zu fischen. Und er wird sich äußerlich vielleicht sogar verschlechtern. Was Verdienst betrifft, was Karriere betrifft und so weiter. Und ich bin echt gespannt, wie Gott das macht. Gut, zurück hier zu unserem Text. Die Summe all dessen, was wir uns hier angeschaut haben, wenn du das, und jetzt kommt der Knaller, wenn du das beherzigst, egal wo du bist, dann gilt dieser Vers, den wir eben gesehen haben, im Blick auf Petrus, der fälschlicherweise immer so ein bisschen auch ausgelegt wird Richtung Papst, ja? Dann gilt dieser Vers für dich. Und da ist mir eine Schlagzeile zu eingefallen. Kennt ihr die noch? Wir sind Papst. Ich habe diesen Satz nie verstanden. Aber der hat uns Deutsche doch alle froh gemacht, oder? Aber weißt du was, dieser Satz, der ist so prophetisch für dich, dass man eigentlich sagen könnte, du bist Papst. Nämlich, wenn du Jesus nachfolgst, und jetzt nehmen wir diesen Vers nochmal von eben, dann gilt dieser Vers für dich. Wenn du sagst, Jesus, ich folge dir, ich bin zu dir gekommen und ich folge dir, und wie gesagt, es kann ja sein, hey, du sitzt mitten in deiner Berufung und es ist alles wunderbar und gut, du kannst sagen, Amen. Und dann gilt hier dieser Vers. Ich habe ihn euch eben ausführlich vorgelesen. Ich möchte es nur nochmal, das, was ich eben mit Blick auf Petrus gesagt habe, im Blick auf dich sagen. Dann gilt, Jesus hat dir eine neue Identität gegeben. Du bist nicht 0815, eine Steuernummer, sondern Jesus legt etwas in dich hinein. Paulus schreibt dem Timotheus, sei ein Vorbild, da wo du stehst. Und er setzt dich zum Vorbild, er gibt dir einen neuen Namen. Christus in dir, du bist Christ, ja. Das heißt, du bist, früher wurden ja die Christen als kleine Jesus bezeichnet in der ersten Zeit. Und das ist, wie es hier heißt, Fels, das ist die sichere Existenz und Lebensgrundlage. Und die Menschen um uns herum brauchen das. Die brauchen das, dass die Menschen haben, die sagen, hey, weißt du was, bei mir geht nicht alles glatt, es läuft nicht alles so, aber ich weiß, ich habe die richtige Lebensgrundlage. Ich stehe auf dem Felsen Jesus. Die Zeiten werden sich ändern. Und ich will jetzt keine düsteren Wolken hier irgendwo hinmalen, aber auch die wirtschaftliche Situation wird sich ändern. Rentensituation, Versicherung, Finanzen und alles Mögliche. Und dann zählt, wo mein Fundament ist. Und das kann unter Umständen eine Erweckung in unserer Gesellschaft auslösen, dass Menschen sagen, wow, du bist irgendwie so festgesettelt, obwohl die äußeren Umstände gar nicht so sind. Und dann heißt es ja hier, ich werde dich gebrauchen, ja, hier. Ich werde meine Gemeinde bauen. Gott möchte dich gebrauchen. Er möchte durch dich andere erbauen. Er möchte, dass Menschen um dich gesegnet werden. Vielleicht dein Partner, deine Kinder. Heute haben wir für die Kinder gebetet. Dein Umfeld, in deiner Firma, in der Gemeinde. Und Jesus verspricht hier, die Pforten, das Haar des Pforten werden sie nicht überwältigen. Wenn du Jesus an der Seite hast, brauchst du keine Angst zu haben vor irgendwelchen Dingen, die da kommen, vor dem Teufel, vor der Welt, vor all diesen Sachen, sondern du hältst dich an Jesus und du kannst es auch auf ihn zurückwälzen, wie Petrus zu Jesus kommt und sagt, Jesus, wir haben alles verlassen. Und Jesus stellt sich zu seinen Jüngern. Und hier der Schlüsselbund, ja, die Schlüsseln des Reiches der Himmel werde ich dir geben. Gott wird dich benutzen, damit andere Menschen gesegnet werden. Hier war es die Schwiegermutter, ja, da wird das Schloss aufgemacht und sie kommt raus aus ihrer Krankheit und sie fängt an zu dienen. Ich halte das noch für ein viel größeres Wunder vielleicht, wie dieses Heilungswunder, weil sie dient da, da ist eine Herzenshaltung da und Gott wird dich benutzen dafür, dass dein Umfeld gesegnet und geheilt wird. Und du darfst miterleben hier, binden und loslassen. Du darfst miterleben, wie Dinge in Existenz kommen und anderes erst gar nicht geht. Dein Umfeld wird gesegnet und geheilt. Und da geht es, glaube ich, noch ganz viel, viel stärker um die innere Heilung. Und glaube, es werden Dinge um dich herum passieren. Wenn du jetzt nochmal im Text schaust, einige werden angerührt, das heißt, und er rührte ihre Hand an. Manchmal müssen wir auch Leute wirklich anfassen. Einige werden geheilt, das Fieber verließ sie. Auch hier, dass wir da Leute begleiten, vielleicht auch für sie beten, ihnen die Hände auflegen, sie begleiten über eine lange Zeit, weil da innere Verwundungen da sind, weil da Bitterkeit da ist. Einige werden in ihre Berufung finden, sie stand auf und diente ihm, sind vielleicht deine eigenen Kinder, weil sie sagen, wow, so cool, wie die Mama drauf ist, so möchte ich auch Jesus nachfolgen. Einige werden befreit und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Bei einigen wird es lange dauern, als es aber Abend geworden war. Vielleicht sehr, sehr lange. Aber verlier nicht die Geduld. Aber wisse, du bist Teil seiner Erfüllung. Letzter Vers, damit erfüllt würde. Und wir sitzen gemeinsam hier in einem Boot. Passt gut zu Petrus, ja, der saß auch öfters im Boot. Aber er hat doch das Boot verlassen, um Jesus nachzufolgen. Und darum möchte ich einfach jetzt beten, dass wir jetzt aufstehen und ihn bitten, uns zu zeigen, wo unser Lebensmittelpunkt ist, wo er uns vielleicht auch korrigieren möchte, wo er dir Trost geben möchte in deinem Lebensumstand oder dir vielleicht auch einen neuen Weg zeigt. Lass uns aufstehen und beten. Beweg doch jetzt einfach mal diese Dinge, die du heute Morgen gehört hast, vor Jesus und antworte ihm oder frag ihn auch, wo Dinge unklar sind. Stell dich einfach mal dahin, wo du bist, wo dein Lebensmittelpunkt ist. Stell ihm die Frage, bin ich am richtigen Platz? Oder du bittest ihn einfach jetzt darum, dass er dir die Kraft schenkt, in dieser Situation auch durchzuhalten. Lass dich von Jesus berühren. Vielleicht brauchst du eine Berührung, wie diese Schwiegermutter hier diese Berührung gehabt hat. Vielleicht war es auch diese Predigt, vielleicht war es der Text. Und erlebst die Berührung und dann heißt es, und sie stand auf und sie diente ihm. Ich bin so dankbar, dass dieser Vers hier halt eben nicht nur für eine Person gilt, für Petrus oder den Papst oder was auch immer, sondern diesen Vers, den wir gerade gelesen haben, den spricht Jesus über dich aus, wenn du ihm folgst. Ich möchte für diejenigen hier unter uns bitten, die bisher ihr Leben komplett alleine geführt haben, ohne Jesus. Jesus ist in diese Welt gekommen, um uns zu erlösen, in erster Linie von uns selbst, von unserem sündigen Wesen, weil er weiß, wir schaffen das nicht alleine, wir können nicht selbstgerecht, wir können nicht gerecht sein, wir schaffen das nicht, wir brauchen Jesus, wir brauchen die Vergebung. Und ich lade dich ein, Jesus in dein Herz einzuladen. Jesus sagt, komm zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben. Bete einfach dieses Gebet, Herr, ich erkenne, dass ich dich brauche. Ich möchte dir bekennen, dass ich bisher ohne dich gelebt habe. Komm in mein Leben, vergib mir meine Schuld und erlöse du mich. Ich möchte dir von nun an nachfolgen. Danke Gott, dass ich nun Vater zu dir sagen darf. Im Namen Jesu. Und Jesus, ich möchte dich für uns andere bitten, dass wir, es gibt nichts Schöneres und nichts Besseres zu wissen, ich habe meinen Lebensmittelpunkt da, wo du uns haben möchtest. Ich habe den Eindruck, hier müssen einige Korrekturen vornehmen. Einige vielleicht auch mal in die Stille gehen und sich selbst zu fragen, was waren bisher meine Kriterien, die Parameter, nachdem ich mein Leben gewählt habe. Und andere werden wissen, sie sind am richtigen Platz und dieser Platz ist vielleicht auch gar nicht so einfach, aber du darfst jetzt getröstet sein, dass Gott dich leitet, dass er dich führt. Auch diesen Vers, den er über Petrus, über dich ausgesprochen hat. Und dass du in diesem Prozess der Heilung, der Heiligung stehen darfst und dass dein Umfeld dadurch auch angerührt wird. Danke, Jesus. Wir wollen jetzt noch mal ein Lied singen.